indem man eben mit dem Ökotourismus oder mit solchen Projekten zeigt, das ist etwas Besonderes, das ist etwas, was die Welt sehen will, was die Leute sehen will, das, was sie probieren wollen, das gute Essen, dann kommt da so ein Stolz auf und dann beginnt auch sich dieses Gefühl zu entwickeln, das ist meine Heimat, das möchte ich schützen und das, ja, das kann dann gerne Nationalpark sein, weil das ist das, was dann wieder zurückkommt.
Wir versuchen wirklich, die Leute einzubinden auf eine Art und Weise, dass die irgendwann selber sagen, hey, wir wollen einen Nationalpark, weil das ist letztendlich eine coole Sache für uns, die hilft uns weiter. Und so wie wir das jetzt über die letzten Jahrhunderte gemacht haben, es war zwar gut, aber jetzt haben sich die Zeiten geändert und jetzt ist irgendwas anderes gefragt. Also es muss wirklich, und das ist auch unser Ansatz, so sein, dass diese Initiative dann letztendlich von den lokalen Gemeinden ausgeht.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier in Rumänien am Fuße der Fagarasberge in einem, ja, das ist so ein bisschen Camping. Ich als ältester Teilnehmer einer Gruppe von Studierenden, es sind zwar noch zwei Professoren dabei, aber die sind noch ein bisschen jünger als ich, habe ein Zimmer bekommen mit Dusche und Toilette. Und nach der langen Fahrt im Nachtzug hierher ist das echt eine Wohltat gewesen. Man weiß das nochmal ganz anders zu schätzen. Und auch, ich meine, es ist für deutsche Verhältnisse schon sehr komfortabel. Für rumänische Verhältnisse wäre das, glaube ich, 6 Sterne, wenn es sowas gibt. Aber es geht auch noch ganz anders. Das werden wir gleich mal besprechen. Und zwar sitzen mir gegenüber Barbara und Christoph Bromberger. Ein Ehepaar, was eigentlich in eine Sendung passt, ich glaube gut bei Deutschland, ne? Heißt die Auswanderer und meistens scheitert das ja. Ihr, das könnt ihr gleich, glaube ich, besser selber erzählen, habt hier in Rumänien das größte europäische Schutzprojekt auf die Füße gestellt. Und ja, das ist so faszinierend, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal hier bin. Und das erzählt aber am besten mal selber. Trotzdem würde ich euch gerne nach eurem schönsten Walderlebnis fragen. Barbara, magst du anfangen?
Gerne. Also wenn es bei mir um das erste wirklich markante Walderlebnis geht, glaube ich, hat das natürlich mit Wölfen zu tun, weil das war der Grund, warum ich nach Rumänien gekommen bin. Und mit einer sehr kitschigen, vollmondbeschienenen Nacht.
Und Wolfsgeheul oder was?
Und Wolfsgeheul. Es geht nicht besser. Also es war wirklich auch hier, tatsächlich hier in den Fagarascher Bergen, ganz oben auf, es waren so auf 1700 Metern, schon recht weit oben. Und ich war schon 2 Tage nonstop unterwegs auf der Suche nach einer Wölfin, die wir verloren hatten. Die war besendet, aber wir haben sie nicht mehr gefunden. Und war schon etwas verzweifelt. Und dann habe ich kurz mal geschlafen und dann plötzlich geht die Antenne, der Receiver gibt halt einen Ton und ich wach auf und das war wirklich diese kitschige Nacht, also die Silhouetten von diesem wunderschönen, endlosen Waldgebiet mit dem Vollmond und kurze Zeit später beginnt diese Wölfin auch noch zu heulen. Also es war absolut phänomenal.
Es war zum Heulen.
Es war zum, ja, unfassbar, ja. Das hört sich so an wie diese kitschigen T-Shirt-Drucke.
Genau, also man kann das fast gar nicht glauben, aber es war tatsächlich, und die hat nicht aufgehört. Die hat eine halbe Stunde durchgeheult. Die war scheinbar allein unterwegs und war genauso wie ich auf der Suche nach Company und es war absolut phänomenal.
Oh, hört sich traumhaft an. Super, so Christoph, ja. Das kannst du nicht mehr toppen, aber für dich persönlich vielleicht.
Ja, hallo Peter. Natürlich, sowas kann man schwer toppen. Ich glaube, mein schönstes Erlebnis im Wald war auch zur damaligen Zeit. Damals waren wir noch sehr viel mehr im Wald unterwegs als heute. Und ich weiß, es ging dann Gewitter los und es hat geblitzt und gedonnert. Und in diesem, das war so ein uralter Buchenwald und da hat dieser Donner gehallt und ist so durch diesen Wald gerollt Und dann kam der Regen und dann kam der Regen, aber es ging so runter, wie es nur irgendwie runtergehen kann. Und dann ist sehr schnell auch der Nebel aufgestiegen und in diesem Buchenwald, das war irgendwann, muss so früh Sommer, im Spätfrühling gewesen sein, weil ich weiß noch, dass die Blätter noch sehr, sehr grün waren, sehr hellgrün. Und dann ist dieser Nebel da aufgestiegen. Es war so eine völlig mystische Situation und das Gewitter hat auch nicht sehr lange gedauert. Und dann irgendwann kam die Sonne wieder durch und hat so in diesen Buchenwald reingeschienen. Und man kommt sich da so vor wie am jüngsten Tag. Also ich habe mir vorgekommen, so wie die Erschaffung der Welt. Wirklich so. Also war unglaublich schön.
Das hört sich toll an und wir hatten das heute, wir waren ja schon im Urwald zusammen. Und wir haben kurz über das Wetter gesprochen, weil die Studierenden, ich hatte es ja erwähnt, in Zelten übernachten. Auch oben. Und da hattest du auch gesagt, Sonntag gibt es Gewitter. Wunderschön. Und die haben natürlich direkt ans Zelten gedacht. Und ich glaube, schon ein bisschen Schiss bekommen.
Aber da muss man jetzt...
Ich sehe es ähnlich. Ich mag das auch total.
Also aber man muss auch dazu sagen, also wenn du da jetzt sagst, in Zelten schlafen, das ist... Luxuszelten.
Also kriegen die das auch? Also ja, natürlich, sorry, dass ich das frage, weil die sind im Moment alle mit ihren eigenen unterwegs.
Nee, das sind alles große, schöne Zelte.
Campingzelte.
Und da sind Betten drin mit einem ganz, ganz weichen Daunenüberzug, also Daunenbettzeug und so. Und das alles in so einer völlig naturbelassenen Landschaft, eine alte Schäferei da oben auf 1450 Meter, wo man in allen Richtungen ganz hohe Berge um sich herum hat und vor sich diese großen Wäldermeere. Es ist irgendwie so ein bisschen fast absurd, weil es so schön ist und gleichzeitig so diese Einfachheit, aber trotzdem irgendwie dieser Luxus, in so einem ganz schönen Zelt schlafen zu können, ist fein.
Ja, vielleicht zur Ergänzung. Man sitzt dann ja in einem Waldmeer, was ihr schützt. Da können wir vielleicht gerade dazu, aber bleiben wir mal gerade bei der touristischen Situation, weil das werde ich ganz häufig gefragt, wo kann ich denn das Ursprüngliche erleben? Also Tierbeobachtung und so, damit sind nicht Amseln und Meisen gemeint, natürlich logischerweise, sondern Bären, Wölfe, Luchse, was auch immer, Wisente. Und für mich ist das wie Alpen ohne Menschen. Es sind ja auch 2000er dabei, ne? Ich habe vorhin gesehen, wir sind jetzt im Juni, Schneereste zumindest noch ganz oben. Man guckt weit raus und sieht keine Strommasten, keine Gipfelkreuze, keine Hotels, keine Lifte. Das ist halt so in den Alpen, ne? Das ist eigentlich völlig, völlig überlaufen. Und dann kommst du hierher und hast auch kein Handyempfang, also Handy-Detox. Oder hat sich das geändert?
Also an manchen Stellen ganz oben kriegt man vielleicht Handysignal, aber generell...
Ja. Aber die verratet ihr nicht, die Stellen.
Genau.
Nein, das ist...
Man vergisst auch völlig drauf, wenn man da draußen ist.
Das ist schon, das ist eigentlich genau der Tourismus, den man sich ja wünscht. Ne? Es ist ein sanfter Tourismus, es ist was Exklusives, es ist zumindest für deutsche Verhältnisse wirklich gut bezahlbar, ne? Muss man sagen. Und es ist was ganz Besonderes, dass ich wüsste nicht, wo in Europa man das erleben kann. Das gibt es gar nicht mehr. Also wirklich hohe Berge. Also man kann nach Nordschweden fahren, klar. Da haben wir dann übrigens im Zug auf Wölfe nix, ne? Muss man auch sagen. In diesen großen Sarek-Nationalpark zum Beispiel. Ist auch toll, will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber was mir aufgefallen ist, da ist zum Beispiel ein Wolf gesichtet worden und dann kommt sofort ein Hubschrauber und der wird abgeschossen. Also wir fragten da die Samen, was ist das für ein Kreis der Hubschrauber da stehen? Ja, ist ein Wolf gesichtet worden, der wird jetzt abgeschossen. Also dieses so wirklich ganz Unberührte wüsste ich nicht, wo das sonst möglich wäre in Europa. Ne? So, und sowas bietet ihr an, um unter anderem den Waldschutz zu finanzieren. Und da würden wir noch vielleicht noch mal ganz am Anfang einsteigen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, sowas wie einen Nationalpark zusammenzukaufen? Das ist es ja letztendlich. Das ist ja eigentlich total verrückt. Also wie kann man auf die Idee kommen? Also muss man ehrlich sagen, das ist ja eigentlich gar nicht machbar. So in den Größenordnungen. Ihr geht ja in die hunderte Quadratkilometer und das ist ja eigentlich nicht möglich.
Ich glaube, also wie du schon gesagt hast, es sind mehrere Faktoren, die zusammengespielt haben. Einerseits ist es natürlich eine ganz verrückte Idee, weil die Fagerdascher Berge sind wirklich genau das, was du sagst. Einer der wenigen oder letzten Gebiete in Europa, die nicht überrannt sind von Menschen. Und wir haben da nicht hunderte Quadratkilometer, sondern sogar 2000 Quadratkilometer, wo es keine Siedlungen gibt. Also das sind alles Wälder und ein bisschen alpine Flächen, ohne ohne Ortschaften, mit ganz wenigen Straßen. Es gibt eine Straße, die durchgeht, die Transfagarasan, die ist sehr, sehr beliebt. Aber die ist auch nur im Sommer für wenige Monate befahrbar. Und ansonsten ist es wirklich weitgehend ungenutzt, wenn man jetzt von normaler Nutzung redet. Es gibt natürlich Forstwirtschaft, es gibt auch die Almen, wo die Schäfer noch hochgehen mit ihren Schafen im Sommer für kurze Zeit. Aber ansonsten ist es wirklich noch ein System, wo Wölfe, Bären, Luchse, Gams, Rotwild, Wildschwein, alles da war und kontinuierlich da war. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Besondere hier in den Fagerischer Bergen. Aber gleichzeitig natürlich, und das ist auch der Grund, warum wir das Projekt begonnen haben, ist der Druck in den letzten 20, 30 Jahren auf diese Landschaft immer größer geworden. Und vor allem nach dem Fall des Kommunismus, wie die Privatflächen den Leuten wieder zurückgegeben wurde, hat das natürlich, haben die Leute begonnen, das Ganze in Geld umzuwandeln. Also die haben natürlich ein Bankkonto bekommen im Prinzip mit diesem Wald und hatten relativ wenig Bezug. Die haben da vielleicht schon gar nicht mehr gewohnt in diesen Regionen, haben aber Anspruch gehabt auf diese Wälder. Und in diesen Jahren, vor allem also 2004, 2005, 2006, ging dann so ein richtiger Raubbau an dieser Natur los. Und das ist etwas, was für uns dann den Ausschlag gegeben hat, dass wir uns da engagieren und versuchen, diese Flächen zu schützen, indem man sie aufkauft. Also wenn die zum Verkauf stehen fürs Abholzen, dann sollten sie ja eigentlich auch zum Verkauf stehen für den Schutz. Und das haben wir dann gemacht. Eine verrückte Idee anfangs, aber...
Wir hatten sehr viel Glück, weil wir einen Schweizer kennengelernt haben, den Hans-Jörg Wies. Ein Mann, der in den USA sehr, sehr viel Geld verdient hat und der eine große Liebe hat zur Natur, der dann eine Stiftung gegründet hat und über diese Stiftung sehr, sehr viele Projekte im Naturschutzbereich finanziert hat. Und den haben wir zufällig kennengelernt, weil wir seine Schwester gekannt haben. Und die kamen dann runter, haben sich das angeschaut und wie der Hans-Jörg eben diese unglaublich großen Flächen gesehen hat, die eben noch relativ unberührt waren, hat er gesagt, er wusste nicht, dass sowas in Deutschland überhaupt gibt. Und er hat gesagt, das ist nichts anderes als das europäische Yellowstone. Und da ist uns dann auch irgendwo so ein bisschen, sind die Augen aufgegangen, dass es letztendlich etwas ist, was wir, das ist immer so, dass wenn man es in der Nachbarschaft hat, wenn man es in der Umgebung hat, wenn man es jeden Tag sieht, dann merkt man gar nicht, wie besonders irgendwas ist. Und da ist uns das dann auch bewusst worden, wie besonders diese Fagerascher Berge sind. Und je mehr wir dann reingeschaut haben, umso mehr haben wir eigentlich gesagt, wie gibt es, dass die noch nicht ein Nationalpark sind. Also ein Nationalpark ist ja immer eigentlich in jedem Land das, was am spektakulärsten ist, was am tollsten ist, was am natürlichsten ist. Und diese Fagerascher Berge, die haben fast keinen Schutzstatus. Also nur relativ wenig. Und so kam ihm dann die Idee, dann machen wir halt einen Nationalpark hier. Also so, warum auch nicht?
Als Ausländerinnen und Ausländer, ne, muss ich mir auch sagen, da kommt ja. Da irgend so, ja, wir erleben es ja ständig umgekehrt, ne, dass in Deutschland da Ressentiments unterwegs sind und dass man sich nicht sagen lassen möchte und schon gar nicht in seine Lebenskultur, bla bla bla. Ne? Und das macht es ja nicht unbedingt einfacher, wenn man mit guten Ideen zu Leuten kommt, die hier wohnen und sagt, dann machen wir jetzt mal alles anders, oder?
Ja,
absolut. Zieht das ja ganz anders auf auch, ne?
Ich meine, es ist natürlich schon so, dass das nicht gut ankommt, dass da die Österreicher und Deutschen kommen und jetzt den Leuten plötzlich sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das wird oft verwendet als Gegenargument für diesen Nationalpark. Also wird auch verwendet von den Leuten, die selber Interessen haben in dem Bereich oder in der Forstwirtschaft und die sich gefährdet fühlen durch den Nationalpark. Die nutzen das natürlich sehr erfolgreich, diese Ausländermasche, sage ich mal. Andererseits gibt es ja ganz viele, die sagen, das ist absolut fantastisch, dass Leute kommen, die das wirklich sehen, genau aus diesem anderen Blickwinkel. Oft braucht man erstmal diesen anderen Blickwinkel auf etwas, was man selber vor der Nase hat, um zu verstehen, wie wertvoll das ist. Also wir kriegen eigentlich beides Feedback.
Und ich glaube, was man noch ganz dazu sagen muss, also wir haben auch von Anfang an gesehen, dass wir nicht den Nationalpark machen können. Also das, was ich jetzt erst gerade so flopsig gesagt habe, das war natürlich klar, wir machen keinen Nationalpark. Wir können unseren Teil dazu beitragen, wir können das Ganze promoten, wir können verschiedene Aktivitäten anstoßen, wir können Geld aus dem Ausland beschaffen. Aber letztendlich, so ein Nationalpark macht die rumänische Regierung. Und die rumänische Regierung macht den Nationalpark nur dann, wenn die lokalen Gemeinden dafür sind. Das ist ja auch in Deutschland genauso. Wenn man heutzutage den dritten Nationalpark in Bayern hat man ja auch versucht zu machen. Und nachdem die Lokalen dort gesagt haben, wollen wir nicht, war das Projekt sofort wieder gestorben. Und das ist hier natürlich genauso. Die Politiker, die wollen sich auch nicht da ins Wespennest setzen. Also die sind da ganz, ganz vorsichtig. Und deshalb ist es so, dass unsere Arbeit zwar sehr viel auf dem Naturschutz beruht, und das sind auch unsere Hauptaktivitäten immer, aber genauso wichtig sind uns inzwischen die Menschen, die in diesen ganzen Dörfern um die Fagarascha rum wohnen. Und da ist es eben nicht so, dass wir mit erhobenem Zeigefinger kommen und sagen, ihr müsst jetzt mal euch ändern und ihr müsst jetzt mal ganz anders machen, weil wir wissen das alles viel besser, sondern wir versuchen wirklich, die Leute einzubinden auf eine Art und Weise, dass die irgendwann selber sagen, hey, wir wollen einen Nationalpark, weil das ist letztendlich eine coole Sache für uns, die hilft uns weiter. Und so wie wir das jetzt über die letzten Jahrhunderte gemacht haben, es war zwar gut, aber jetzt haben sich die Zeiten geändert und jetzt ist irgendwas anderes gefragt. Also es muss wirklich, und das ist auch unser Ansatz, so sein, dass diese Initiative dann letztendlich von den lokalen Gemeinden ausgeht.
Ja, und ich möchte es nur noch mal betonen, weil ihr das mit dem Wald ja sehr vorsichtig ausgedrückt habt. Es sind die letzten großflächig intakten Laub-Weißtannen-Urwälder, die wir in Europa haben, in der Größenordnung. Und das muss man wirklich mal sagen. Das ist ja das, was in Deutschland immer wieder versucht wird, was auch teilweise so etikettiert wird. Ich sag mal so wie Reinhardswald wird als Urwald tituliert und sagt, nein, das ist ein alter Hutewald. Schöne Bäume, wir können nicht kleinreden, aber so, wenn man das hier mal gesehen hat, man braucht da eigentlich überhaupt gar kein Experte, Expertin zu sein, irgendwelche große Ahnung haben. Man sieht das, wie viel alte Bäume, wie viel Totholz, was an Tierspuren da ist und so weiter, und kommt dann nach Deutschland zurück und sieht den Kontrast und sieht, wir haben das da nicht mehr. Also allein deswegen lohnt sich eine Reise, dass man aber weiß, so sah das bei uns auch mal plus minus alles aus. Und wenn man sich dann auch deutsche Nationalparks anschaut, also die braucht es, gar keine Frage, aber und dann auch nochmal den Vergleich sieht, also wir bleiben mal zum Beispiel beim Harz oder auch im Bayerischen Wald, wo man sagt, ja, da sieht man, das sind eben Wirtschaftswälder, die in Wildnis überführt werden, also die Natur kann da machen, was sie will, aber bis das mal annähernd wieder in diese Richtung geht, das werden wir alle nicht mehr erleben. Also allein dieses Erlebnis zu haben, dass der auch was hat, ja, was Emotionales, von mir aus sogar Spirituelles, ne? Wenn man merkt, das ist Natur. Also wir haben uns heute eine Exkursion gemacht mit der Gruppe aus Eberswalde mit dem neuen Studiengang, und wir hatten das Problem, dass die Gruppe sich so auseinanderzog, weil wir, ich bekenne mich auch schuldig, eigentlich da immer hängen geblieben sind und haben gesagt, Moment, stopp, also da hinten war so eine riesen abgestorbene Tanne mit lauter aufgekratzten Löchern, wo ich sage, das kann kein Specht gewesen sein, das ist viel zu groß, kann nur Dachs oder Bär sein. Und ich bin so jemand, der sagt, also wenn ich, am Meer sind es Delfine, da kann ich stundenlang drauf gucken und sage, irgendwo muss ich doch mal was zeigen. Und hier ist es so, dass ich sage, ich möchte Bärenspuren sehen. Und das ist natürlich eine Steilvorlage. Wir haben zum Glück auch eine einzige Kratzspur gefunden an dem Baum, sonst hätten wir es nicht 100% sagen können. Aber das hält halt auf. Aber das ist ja genau das, was Freude macht, ne? Dieses Entschleunigen. Und es gibt kein festes Programm. Ich weiß, es gab eins, aber kann ich einfach nicht aus meiner Haut raus. So, und das zu erleben, also nochmal, man muss da gar nicht viel wissen. Ihr habt ja Guides, die machen das auch wirklich gut, muss man sagen. Wir sind wirklich tolle Leute. Aber auch so intuitiv kann man hier so viel erleben, ne? Und das auf so einer unvorstellbar großen Fläche. Also Nationalpark Bayerischer Wald ist was, 250?
25.000 Hektar.
Ja.
Ein bisschen was. Unsere Fläche hier ist, also die eigentlichen Fagarascher Berge sind das Achtfache, 200.000 Hektar. Und wenn man dann noch die ein paar so kleinere Berge mit dazu nimmt, die so am Rand sind, die selber irgendwie wieder so 15.000 Hektar sind oder so, dann ist man gleich bei 250.000 Hektar.
Also zehnmal so groß und,
zehnmal
relativ so dicht zusammen alles, ne?
Ja,
im Zusammenhang, ja.
Und es ist aber trotzdem so, dass sind nicht nur die Fagarascher Berge, die hier so dieses wahnsinnig tolle ist, sondern sobald man aus den Bergwäldern rausgeht und dann in diese Wiesenlandschaften vor den Bergen, dann hat man da Orchideenwiesen, dann hat man da Pirol, Wiedehopf, alle möglichen Spechtarten, also wiederum.
Allein in unserer Ortschaft, wo wir wohnen, haben wir alle europäischen Spechtarten. Auf einer, also wenn man vom Dorf bis zum Wald geht, kann man alle europäischen Spechtarten sehen.
Ja,
das stimmt. Ist schon phänomenal.
Und dann, wie wir in dieses kleine Dorf gezogen sind, das ist so ein Dorf von 1500 Einwohnern am Fuße der Berge. Wir haben dann so eine Biodiversitätsstudie gemacht und wir hatten Professor Rakoschi aus Klausenburg, der kam. Der ist ein europäischer Spezialist für Schmetterlinge. Der hat gleich 750 Arten gefunden. Dann, was haben wir, 24 Orchideenarten. Und so, es ist einfach so ein Reichtum an allem da. Und das ist eben nicht nur in den Wäldern, sondern man geht raus und dann sieht man wieder was völlig anderes. Und das ist das, was für mich hier so faszinierend ist, dass wirklich auf relativ kleinem Raum man so eine Vielfalt auch hat. Und die Berge selber sind riesengroß. Also man hat diese kleinräumige Vielfalt und gleichzeitig aber diese riesigen Flächen. Also wirklich so, wir haben eine ganze Reihe von Wanderungen, die wir auch anbieten, wo Leute mit uns kommen können, diese Wanderungen zu machen. Und da stehst du ja auf so einem Berg auf über 2000 Meter oben und so weit du schauen kannst in alle Richtungen, siehst du nur Berge und Wälder und nicht einen einzigen Hinweis, dass es das Menschen gibt. Also da kannst du meinen, du bist auf einem anderen Planeten.
Und man muss sagen, wir sind ja in der Europäischen Union, Gott sei Dank. Ja, ist es so, wenn man so reist, man sagt, ja, es gibt keine Probleme. Und diese Grenzrumzickereien, die wir ja jetzt da speziell auch in Deutschland erleben, wo man sagt, lass das. Es ist schön, wenn man grenzenlos reisen kann. Es gibt auch ein Gefühl der Sicherheit. Die Menschen sind übrigens sehr freundlich. Wir haben die Entwicklung, also ich persönlich, meine Vorfahren stammen aus Schlesien. Deswegen habe ich das öfter besucht mit meinen Eltern auch noch. Und da hat man gesehen, wie es auch schief gehen kann. Also man hat, die Strukturen gibt es ja hier noch mit Pferdefuhrwerk und so weiter. Also man gönnt den Leuten noch Autos, aber es ist trotzdem, hat sowas von Romantik. So, und das, auch das kann man ja touristisch mit einbinden. Vermarkten hört sich dann immer so ein bisschen direkt so komisch an. Aber also hier gibt es noch sehr viel Ursprünglichkeit. Und das wacht alles so langsam auf. Und das ist halt, so macht ihr das ja auch. Ihr macht das ja alles sehr schonend und das wäre das Schöne, wenn das Lokale erhalten bleibt und nicht alles nachher in Fastfood und sonst irgendwas endet. Und das kann man hier zumindest im Moment alles noch erleben und die arbeitet daran, dass das so bleibt. Und das Ganze auf einem Niveau, wo man sagt, das ist schön. Ne? Und es ist auch unkompliziert, es ist gut erreichbar, die Anreise ist schon schön. Also auch aus dem Zug, muss ich sagen, wenn man das so sieht, dann sieht man auch, diese Insektensterben in Deutschland und diese ganzen Dinge, mit dem Vogelschwund einhergehend. Und man sieht dann hier, wie hier Landwirtschaft betrieben wird. Kleinteilig, sehr viel Busch, Bäume, Landschaft, also selten große ausgeräumte Flächen. Und das ist das, was ihr gerade sagt, man muss nicht nur im Wald bleiben, man kann auch davor schon anfangen, sich wie ein Schneekönig zu freuen, was es alles gibt. Ja, und schauen wir mal, nur als Beispiel, machen wir mal ein typisches Angebot. Ich komme jetzt aus Deutschland und sage, ich, typisch Peter, will Bären sehen. Es gibt halt keine Bärengarantie. Aber wie würde ich es anstellen, wenn ich sage, ich möchte jetzt zu euch kommen? Ihr habt eine Homepage, ne? Die verlinken wir auch gerne hier in den Shownotes beim Podcast. Und ja, wie stelle ich es jetzt an? Ich sage, ich will zu euch kommen, sagen wir mal, wann ist zum Beispiel die beste Zeit, um Bären zu beobachten? Winter sicher nicht, ne?
Also ziemlich alles außer Winter, sagen wir mal so.
Aber ich glaube, unsere erste Reaktion wird sein, dir eine Frage zu stellen.
Ah, okay.
Und zwar, willst du nur Bären sehen oder willst du den Lebensraum der Bären erleben,
ja,
mit allem, was dazugehört, und dann vielleicht eine gute Chance haben, auch einen Bären mal abends zu sehen. Wenn du nur Bären sehen willst, dann organisieren wir dir einen Besuch im Zoo in Braschow oder einen Zoo hier im Wald. Hier gibt es auch ein paar so Gebiete, wo die Leute tonnenweise Futter hinschmeißen und dann jede Menge Bären kommen. Aber das ist was ganz was anderes. Wenn du zu uns kommen willst, dann bieten wir an, dass wir Erlebnisse oder wir bieten Erlebnisse an, die du sonst nicht kriegen kannst. Und zwar ist es dann wirklich so ein Eintauchen in diese Welt, in diese Natur, mit eben alles vom kleinsten Salamander, Feuersalamander, den wir heute gesehen haben, über diese riesengroßen Buchen bis hin dann auch zum Bären, der dann vielleicht abends mal auf so eine Waldlichtung rauskommt und dort nach was Fressbarem sucht. Aber es ist eben nicht so was, wo man nur abhackt, sondern es ist wirklich so gesamte Erlebnisse. Und da gehört eben auch der Mensch dazu, auch die lokalen Gemeinden. Unsere Reiseführer sind alle speziell ausgebildet. Wir haben eine, die heißt Carpathia Guiding Academy. Also wir haben eine eigene kleine Akademie, so wie du auch eine Akademie hast, haben wir gegründet. Und winterüber haben wir dann alle möglichen Kurse für die Naturführer, sodass die eben jetzt nicht nur zeigen können, hier ist ein Bär, sondern die können wirklich über das ganze Ökosystem hier in den Karpaten erzählen.
Und das Schöne ist auch, dass man das sich dann nicht nur auf die Wälder konzentrieren muss. Also wie du auch gesagt hast, es ist auch wunderschön, das zu erleben, was es außerhalb der großen Wälder gibt. Und wir haben so eine Biodiversitätsfarm, die eben in diesen transsilvanischen Hügeln ist. Da kann man wirklich diese unglaublich schöne Kulturlandschaft noch kennenlernen, wo die Landwirtschaft wirklich noch teilweise mit Pferdefuhrwerken gemacht wird und sehr uninvasiv, sagen wir mal so, mit einer ganz eigenen Dynamik und mit eigenen Arten, eigenen Vogelwelt. Und dann langsam kann man sich an die Berge annähern. Wir haben dann am Fuße der Berge eine Station, eine sehr schöne Pension, wo man wieder ganz andere Arten kennenlernen kann, wo man vielleicht mal Biber sehen kann oder Biber beobachten kann. Sehr schöne Wanderungen. Und dann geht es eben richtig rein in die Wildnisgebiete, wo wir wieder ein eigenes Programm haben, also mit diesen Bären- oder Wildtierbeobachtungshütten, die manchmal mehr, manchmal weniger luxuriös sein können, sodass für jeden was dabei ist. Und da kann man dann wirklich eintauchen und langsam von Station zu Station gehen.
Also wenn jetzt, also ich bin ja nicht so ein Tourist, Hop-on, Hop-off, so Selfie-Tourismus. Ich habe einen Bär, ich bin zusammen mit einem Bär drauf. Doch nicht. So habe ich ein Bild gemacht und reise wieder ab. Das ist natürlich nicht empfehlenswert. Geht hier auch gar nicht, ne? Weil das ist hier, das Reisen ist hier schon noch intensiv, sagen wir es mal so, weil es einfach langsamer ist. Die Straßen sind schon besser als beim letzten Mal. Die EU lässt grüßen, ne? Aber das ist schon alles entschleunigend. Was würdet ihr empfehlen, wie lange Zeit sollte man sich denn mindestens nehmen? Fangen wir mal klein an sozusagen, um zu sagen, okay, man muss ja erstmal ankommen, ne? Und sich ein bisschen akklimatisieren und mal die Berge schon von Weitem grüßen sozusagen. Also wenn man sagen möchte, ich würde mal gerne zum Beispiel, ihr habt ja wirklich tolle Übernachtungshütten, das wirklich, wirklich, wirklich empfehlenswert, ne? Weil man dann, wenn man übernachtet, hat man logischerweise Zeit zu beobachten. Aber da muss man erstmal hinkommen. Was würdet ihr empfehlen? Wie viel Zeit sollte man mindestens mitbringen, um hier einen halbwegs guten Eindruck zu bekommen, was hier so los ist?
Also wenn man jetzt wirklich nur erstmal diese Beobachtungshütten nutzen möchte, um da wirklich einen Überblick zu bekommen, würde ich sagen, unter 3 Tagen macht das keinen Sinn.
Also auf der oben dann in dem Hüttenbereich sozusagen? Oder insgesamt?
Ja, 2 Nächte, ja, 3 Tage auf diesen Beobachtungshütten. Aber noch viel schöner und viel besser ist es, wenn man sich dort eine ganze Woche Zeit nimmt und dann wirklich auch die verschiedenen Hütten abgeht. Also wir können die wunderbar verbinden. Also wir haben auch so einen Elektrofloß, mit dem man über diesen See kann. Also man kommt ganz langsam an in diesem Gebiet und dann kann man wirklich von einem Beobachtungsstand zum nächsten gehen und das jedes Mal mit seinem Halbtages- oder Tageswanderung verbinden. Und dann ist man wirklich wirklich in diesem Wald, wirklich in diesem Gebiet und hat natürlich auch die Möglichkeit, jetzt außerhalb dieser eigentlichen Beobachtungszeiten, wo man dann still sitzt und hofft, dass was vorbeikommt, auch auf Bären zu treffen auf der Wanderung oder auf Hirschen oder... Wir hatten sogar Leute, die Glück gehabt haben und schon Luchse gesehen haben. Also
das
ist alles fantastisch.
Das ist sozusagen, oder? Weil die sind ja so vom also jetzt ich selber habe es schon keinen gesehen, außer im Brockengehege im Harz. Die gelten noch als besonders scheu oder schwierig.
Nicht mal scheu, aber die sind halt so gut getarnt, dass man, also vielleicht ist man sehr oft sehr nah an einem Luchs, man bekommt es nur nicht wirklich mit.
Okay. Wölfe oder die Bären oder die Hirsche, die laufen halt davon und dann sieht man automatisch von der Bewegung.
Ja.
Ich habe mal einen Luchs gesehen, der ist im Wald direkt von mir über die Straße gelaufen. Da habe ich natürlich Auto angehalten. Ich habe rausgeschaut in den Wald rein und der Luchs war weg. Ich Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Der war doch 20 Meter von mir. Wie gibt es, dass der so schnell weg ist? Und ich glaube, nach 5 oder 10 Minuten habe ich ihn gesehen. Und der war gerade mal 30 Meter oberhalb von mir gesessen. Aber der rührt sich nicht mehr. Der ist dann völlig still. Und dann siehst du den einfach
verschwindet in der Landschaft.
Ja. 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 Ja, cool.
Aber ein tolles Erlebnis.
Ja, ja. Also das heißt, mit allem drum und dran, sagen wir, müsste man schon so 1,5 Wochen rechnen. Muss ja herkommen. Ne? Man kann theoretisch nach Bukarest fliegen, Leihfahrzeug, was auch immer. Ne? Kommt dann hier an und das gibt dann aber eine mehr oder weniger Rundumbetreuung, ne? Weil da oben kann man ja dann auch nichts mehr kaufen.
Nee, aber da sind unsere Gäste alle sehr gut versorgt, weil wir haben ja auch dieses so ein Food Hub. Projekt, wo wir versuchen, die lokalen Produzenten, die wirklich noch sehr, sehr gute Lebensmittel produzieren.
Aber also hier im Hintergrund, ich unterbreche nur gerade, weil uns das sozusagen irritiert, aber das ist unsere Studiegruppe, die jetzt abgekämpft aus dem zweiten Waldstück gerade zurückkommt und schnell noch was trinken will.
Verdient.
Verdient, definitiv.
Genau, wir haben so ein Food Hub Projekt entwickelt und das ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Komponente bei uns auch in dem Ökotourismus, wo wir den lokalen Produzenten eine Plattform geben, damit die ihre ganz tollen Produkte auch verkaufen können. Und einerseits vermarkten wir die eben übers Internet oder über direkte Kontakte. Wir haben eine Person, die sich wirklich um dieses Marketing kümmert. Aber andererseits natürlich versuchen wir das auch ganz intensiv im Tourismus zu verbreiten. Das heißt, alle Gäste, die zu uns kommen, werden extrem gut versorgt mit diesen lokalen Lebensmitteln. Von diesen Gemüsepasten über lokale Milchprodukte, über lokales Gemüse, Honig. Das kommt wirklich alles aus dieser Region. Und dieser Food Hub heißt sogar Rodele Munzelor, also die Früchte der Berge. Und es ist wirklich unser Anliegen, dass das Produzenten sind, die um die Fagerascher Berge leben und produzieren.
Also mich habt ihr mit sowas sofort, weil das ist genau das, was meine Frau und ich suchen, wenn wir irgendwo hinkommen. Man möchte, natürlich ist man dann Tourist, das geht ja gar nicht anders, aber man möchte eigentlich nicht so empfangen werden und möchte nicht das machen, was alle machen, sondern man möchte das Lokale, ne, den Kontakt, also ne, von den ganzen Tieren jetzt mal abgesehen, ist es genau der Punkt, dieses Gesamtpaket. Ne? Und man macht ja noch was anderes, indem man diese Sachen konsumiert. Macht man gleichzeitig wieder Waldschutz, weil man die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht, weil die ja davon profitieren. Ne?
Und wenn die Leute natürlich von sowas leben können, dann ist es für sie auch klar, dass diese Wälder einen Schutz brauchen, weil sie irgendwo auch von dieser Landwirtschaft, in dieser Landwirtschaft von diesen Wäldern abhängig sind, weil sie brauchen das Wasser und wenn die Wälder nicht mehr da sind, dann gibt es nicht mehr so viel Wasser. Sie brauchen im alpinen Bereich, wenn sie mit ihren Schafen oder Kühen raufgehen, brauchen sie diese naturnahen oder natürlichen Wiesen dort. Und von dem her ist so, dass also diese kleinbäuerliche Landwirtschaft eigentlich ein unglaublich guter Schutz auch für die Wälder ist. Und da kommt aber noch mehr dazu und das ist, muss ich jetzt da eingreifen, weil das ist mein absolutes Lieblingsprojekt in diesem Food Hub. Ich komme ja, wie man hört, ursprünglich aus Bayern und ich habe dann irgendwann gehört, dass in einem dieser kleinen Dörfer sich jemand eine kleine Brauerei angelegt hat. Und das war für mich natürlich wie ein Magnet, ich musste da unbedingt hin. Und ich bin dann in diese kleine Brauerei rein, also es ist ganz klein, das sind nur irgendwie so, weiß nicht, 8 Tanks oder so, 8x1000 Liter Tanks. Und dann war aber an der Wand gleich ein großes Schild gehangen, gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1500 irgendwas. Ja, ich sagte, hey, Moment, Leute, woher wisst denn ihr? Und zwar auf Rumänisch, also nicht, dass der irgendwo so ein Schild in Bayern mitgenommen hat. Habe ich gesagt, woher wisst ihr vom Bayerischen Reinheitsgebot? Und dann haben die gesagt, na, wir haben uns mit der Materie sehr auseinandergesetzt und wir wollen nicht viel Bier produzieren, sondern wir wollen gutes Bier produzieren. Und da hatten sie mich natürlich gefangen. Und dann habe ich gesagt, hey, Leute, habt ihr Lust, mit uns in diesem Food Hub zusammenzuarbeiten? Weil wenn wir noch lokales Bier anbieten können. Das ist ja nochmal was Tolles. Und dann habe ich gesagt, aber die Bedingung für uns ist, ihr müsst ein Bio-Bier machen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass in Rumänien zwar sehr, sehr viel in der Landwirtschaft noch sehr naturverträglich ist, aber Bio-Landwirtschaft ist relativ wenig verbreitet. Das heißt, in ganz Rumänien gibt es kein Bio-Bier. Das heißt, sie haben dann mit dieser kleinen Mini-Brauerei dort, die ihr Bier auch nicht pasteurisieren, sondern es ist wirklich ein lebendiges Bier, haben wir jetzt das erste rumänische Bio-Bier gebraut. Und das ist jetzt nicht nur Bio, sondern das ist auch richtig gut. Und
ja, das Barbara ist eine schöne Kombination. Barbara
kann das, ich kann das voll bestätigen. Ich bin nicht selber der großartige Biertrinker, aber das Carpathia-Bier, das
Das heißt, wir haben das jetzt auch noch Carpathia-Bier genannt. Also das heißt, wir sind wahrscheinlich eine der eher wenigen Naturschutzorganisationen, die auch ihr eigenes Bier brauen. aber das ist für uns auch irgendwie so ein bisschen die Lebensphilosophie. Wir wollen nicht so einen Naturschutz machen, der so ganz steif ist und abgehoben und so, sondern was wir machen, das muss alles irgendwie Teil vom normalen Leben sein. Und abends sitzt man halt gerne mal auf dem Bier zusammen und dann muss dieses Bier auch irgendwie Teil sein von so einem Naturschutzprojekt. Und so haben wir das gemacht. Oder wir haben ein anderes Projekt, das wir sehr gern haben, ist aber von so einer kleinen Gemeinde, die haben einen Fußballclub. Und dieser Fußballclub, der ist jetzt vor ein paar Jahren in die vierte Liga aufgestiegen, von der fünften Liga in die vierte Liga. Und alle waren sie ganz begeistert und sind zu uns gekommen und haben gesagt, Leute, wir können uns das nicht leisten, dass wir in der vierten Liga jetzt halt spielen, weil wir haben höhere Kosten, müssen weiter fahren, müssen Schiedsrichter, wenn die Schiedsrichter kommen, dann muss man eine Gebühr zahlen und so alles. Und ob wir nicht den Club finanzieren können. Dann haben wir gesagt, ja Leute, mach mal, also... Sorry, wir sind ja ein Naturschutzverein, wir sind ja nicht jetzt irgendjemand, der einen Fußballclub sponsert. Und ich habe gesagt, nee, wir haben da eine ganz spezielle Idee, weil bei euch, ihr habt uns ins Dorf oder in unser Gebiet die Wisente zurückgebracht. Und die Wisente sind für uns so ein bisschen Symbol geworden. Wir haben immer mehr Touristen, die kommen, weil sie die Wisente sehen wollen. Und unser Bürgermeister hat begonnen, das Dorf so ein bisschen über die Wisente zu vermarkten. Und wir wollen als Fußballverein unseren Namen des Vereins in Vicente Lerest umwandeln. Da haben wir gesagt, hoppa, das ist ja, hört sich ja ganz anders an. Und dann haben wir das mit denen wirklich gemacht. Die haben dann auch tatsächlich also ihr Logo geändert. Die haben jetzt den Vicente-Kopf im Logo. Und letztes Jahr war so, dass ich beim ersten Spiel, also nachdem sie es gerade geändert haben, war ich dort, da waren 200 Zuschauer und die haben mit alle noch Lerest geschrien, Lerest, Lerest und so. Und dann war diese Mannschaft aber so erfolgreich, die haben praktisch alle Spiele gewonnen und zum Schluss sind der Meister geworden und dann war ich wieder beim Spiel und dann haben sie alle geschrien Simbri, Simbri und Simbru ist der Vicent auf Rumänisch. Also das heißt, die haben jetzt diesen Verein mit dem Vicent assoziiert und jetzt ist so, dass die Vicente sind die Stars in diesem Dorf. Und deswegen ist so, das war für uns so eine Sache, wo wir gesagt haben, hey, das ist echt cool. Da kannst du so das, was für die Leute irgendwie halt auch mal wichtig ist, ein Bier trinken und Fußball anschauen und so. Und das alles mit Naturschutz zu verbinden, das ist dann was, wo man sagt, irgendwo, da sind wir jetzt hingekommen. Da sind wir ins Leben von den Leuten reingekommen.
Im Endeffekt ist es genau das, was der Nationalpark macht. Weil wenn die Leute merken, da kommt Anerkennung, der Stolz auf das, was sie haben, wenn man das fördern kann und entwickeln kann, dann beginnen die sich auch zu öffnen für das, was sie hinter ihrem Haus haben, nämlich diese unglaublich wundervollen Wälder, die sie im Moment gar nicht realisieren. Das ist im Moment ist das für die Menschen hier eine Geldquelle oder eine Rohstoffquelle, aber nicht mehr. Aber indem man eben mit dem Ökotourismus oder mit solchen Projekten zeigt, das ist etwas Besonderes, das ist etwas, was die Welt sehen will, was die Leute sehen will, das, was sie probieren wollen, das gute Essen, dann kommt da so ein Stolz auf und dann beginnt auch sich dieses Gefühl zu entwickeln, das ist meine Heimat, das möchte ich schützen und das, ja, das kann dann gerne Nationalpark sein, weil das ist das, was dann wieder zurückkommt.
Es ist wirklich unfassbar. Ihr seid ja beide sehr bescheiden, muss man sagen. Wisente habt ihr mal so gerade nebenbei erwähnt. Das habt ihr ja, die habt ihr wieder ausgewildert hier, ne? Sonst gäbe es hier keine. Also hier gab es mal welche, wie in vielen Stellen in Deutschland auch. Da hatten wir ja schon Probleme, wenn da ein paar rumhüpfen. Das war auch nicht sehr intelligent gemacht, das Projekt, muss man sagen. Die im Rothaargebirge auf ein paar hundert Hektar eine Wiesentherde aussetzen, dass die ausbüchst und links und rechts, das ist einfach zu klein. Ne? Also sehr klein gedacht und eben nicht die Leute mitgenommen. Ne? Ansonsten sollte selbst sowas gehen. Aber egal. Also ihr habt das hier sehr vernünftig gemacht. Ich habe das vor 4 Jahren auch, habe ich hier auch im Auswilderungsgehege gesehen, ein paar. Ne?
das so zu implementieren über einen Fußballverein, das ist schon cool. Ne, also, ja, und ihr habt ja wirklich, also ich glaube, wir könnten uns hier stundenlang unterhalten über euer Jagdkonzept, also euer Nicht-Jagdkonzept, euer Konfliktmanagement mit Bären. Vielleicht diesen kleinen Einschub noch, als wir uns heute im Wald über Wölfe unterhalten haben. Hast du, Christoph, gesagt, also ein Student hatte gefragt nach Problemen mit Wölfen, weil das in Deutschland ein Riesenthema ist, obwohl es da weniger Wölfe gibt und weniger Menschen, die vom Vieh abhängen. Ne? So wie hier, da ist ja eine Kuh, hat ja noch einen ganz anderen Wert relativ. Was für Probleme. Und dann sind wir immer drauf eingegangen und wurde nach Lösung gefragt und du sagtest, die Lösung sind Bären. Ne? Also wir müssten Bären haben, dann würden die Leute nur noch über Bären schimpfen und die Wölfe als unproblematisch sehen. Fand ich auch sehr schön, weil Bären ist ja wirklich eine andere Hausnummer, muss man schon sagen. Ne? Also im Zivilisationsbereich, das sind dann echte Konflikte, die man dann auch mit Menschen ja hat. Und selbst die kriegt ihr in den Griff. Aber das würde alles viel zu weit führen. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal in einem extra Podcast, weil dieses Problemmanagement finde ich super spannend und das macht ihr ja sehr, sehr aufwendig. Und in großen Teilen wird ja gar nicht gejagt. Es wäre nochmal ein Thema auch für Deutschland, weil das immer ökologisch diskutiert wird, das Thema, wir müssen 2 Millionen Großsäuger schießen, um die Wälder zu erhalten. Hier erhalten sich die Wälder, ohne dass man das macht. Und dann sieht man, auch das ist im tieferen Sinne ein Problem der Forstwirtschaft, der starken Nutzung. Aber das würde jetzt alles viel zu weit führen. Ihr habt also Themen ohne Ende, mit denen man sich mit euch oder euren Guides sicher auch am Lagerfeuer unterhalten kann, wenn man euch besucht. Also nochmal, dicke Empfehlung, es ist vor allem so ermutigend, dass man sagt, ja, es geht hier alles kaputt, in Klammern, wenn man nichts tut. Und ihr habt es einfach gemacht. Und ihr seid auch, ich sag mal nur in Anführungszeichen, nur 2 Menschen, weil viele Leute sagen, was soll ich schon machen? Ne? Ihr habt eine feste Überzeugung, es hat Zeit gebraucht. Ihr seid übrigens auch sehr geduldig. Auch das muss man auch Rückschläge aushalten können. Man muss auch Entwicklungen abwarten können, bis die Zeit wirklich reif ist und nicht verfrüht Dinge übers Knie brechen wollen. Das habt ihr hier alles par excellence vorexerziert und habt jetzt schon sehr viel geschaffen und habt noch viel größere Pläne. Auch darüber kann man sich mit euch am Lagerfeuer unterhalten. Also ganz lieben Dank, dass ihr meine Podcast-Gäste wart. Und für alle, die jetzt zugehört haben, ich verlinke das in den Shownotes. Also wenn euch das mal interessiert, könnt ihr erstmal auf der Homepage umschauen. Ihr habt ein Newsletter, wo man sich eintragen kann, wo ihr sehr regelmäßig über Fortschritte informiert, über Dinge, die bei euch laufen. Und wenn ihr mal ein Urlaubsziel haben möchtet, wo ihr in unberührten Wäldern unterwegs seid, dann muss das nicht am Amazonas sein, sondern es kann im Deutschen, wie nennt ihr es? Grand Canyon, Yellowstone.
Yellowstone,
Europa. Ich habe gerade so einen Knoten gehabt, sag ich, Moment, Grand Canyon kann es nicht sein, das wäre das falsche Bild. Yellowstone, ne? Also wirklich, muss man wirklich sagen, hält jedem Vergleich stand. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.